herzlich willkommen zum Podcast von Alpro für Fachkräfte. Mein Name ist Candy Sirks, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und habe heute die große Ehre, im Namen von Alpro mit Birgit Blumschein über das Thema pflanzenbetonte Ernährung zu sprechen. Birgit ist Diätassistentin und Diplom-Medizinpädagogin und seit vielen, vielen Jahren mit Leib und Seele in der Ernährungsberatung und der Diättherapie tätig. Nach ihrer Ausbildung zur Diätassistentin war Birgit in verschiedensten Gesundheitseinrichtungen angestellt und einige Jahre auch in der Lehre tätig. Nach einem berufsbegleitenden Studium zur Diplom-Medizinpädagogin ist sie seit 2003 freiberuflich unterwegs und berät Menschen zu den verschiedensten Ernährungsfragen. Damit haben wir die perfekte Expertin an unserer Seite, die uns etwas über die Bedeutung der pflanzenbetonten Ernährung erzählen kann, aber auch ein wenig die Probleme aufzeigen kann, die in der Beratung entstehen bei der Umsetzung. Zur Transparenz möchte ich noch sagen, dass wir Birgit Blumschein für das Interview als Expertin gewonnen haben und dieses natürlich auch entsprechend honorieren. Das Gespräch davon ist aber in keinster Weise vorher abgesprochen und alle Antworten beruhen auf Studien, Berufspraxis und entsprechend der persönlichen Meinung und Einstellung von Birgit. Und damit wir jetzt gar nicht länger Zeit verlieren, möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Birgit, herzlich willkommen und habe ich irgendetwas bei der Vorstellung vergessen?
Hallo Candy. Nein, überhaupt nicht. Und ich mag mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, für die Einführung auch, aber auch für die Möglichkeit, in diesem Podcast einfach über das Thema zu sprechen. Ich finde das sehr spannend, lebe das und erlebe das auch in den Ernährungsberatungen, in meiner Tätigkeit und freue mich, dass ich das machen darf. Vielen Dank.
Genau, heute ist ja das Thema pflanzenbetonte Ernährung und da würde mich zuerst mal interessieren, wie du dich denn überhaupt ernährst.
Gute Frage. Also tatsächlich im Laufe der Jahre immer pflanzenbetonter. Ich bin nicht grundsätzlich so aufgewachsen. Bei uns gab es eben auch ganz, ganz viele tierische Lebensmittel. Wir hatten einen Bauernhof in der Nähe, bei dem wir alle 2 Tage auch Milch geholt haben, ganz frisch. Aber so im Laufe der Ausbildung und danach und das bis heute entdecke ich, dass alles Mögliche an Getreide und an Gemüse so vielfältig ist und so viel vielfältiger als manch andere Lebensmittel oder Speisenauswahl, dass ich es total gerne mag, jetzt mittlerweile eher pflanzenbetonter zu essen. So mag ich es mal sagen.
Hat sich das in der Zeit auch ein bisschen gewandelt? Also auch nicht nur bei dir, sondern generell bei den Menschen, wie sie sich ernähren?
Also ich erlebe tatsächlich da so Hochs und Tiefs. Also ich bin vor vielen Jahren eben auch mit so einer Vollwerternährungsschiene groß geworden und auch in der Ausbildung war das natürlich so, dass das ein Thema war und da war ein Getreide an der Tagesordnung, Gemüse nicht so wahnsinnig, aber viel Getreide und Obst ist dann auch ganz doll natürlich immer im Thema geblieben. Die letzten Jahre durch die Diskussionen über Fleisch, manchmal bei den Eiern, die Skandale haben, glaube ich, dazu beigetragen, dass es überhaupt jetzt zum Thema auch geworden ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es sich wandelt und es wird sich auch noch weiter wandeln. Was wir jetzt in den letzten Jahren auch noch ganz spannend natürlich beobachten, ist der Veganismus oder auch dann die Flexitarier, dass also quasi damit auch ein bisschen gespielt und gerungen wird. Also da tut sich immer was, ja.
Über die pflanzenbetonte Ernährung wird ja schon viel gesprochen, auch auf den Kongressen und in Fachartikeln. Auch du hast ja schon das ein oder andere Mal für Alpro über die pflanzenbetonte Ernährung gesprochen. Und darüber soll es auch heute gehen und vielleicht müssen wir den Rahmen so ein bisschen abstecken, weil pflanzenbetont bedeutet irgendwie für jeden was anderes. Du hast es gerade schon angedeutet, für den Veganer bedeutet es wirklich, ich esse nichts Tierisches. Für Flexitarier kommt es in Frage, dass man mal Fleisch zwischendurch isst. Was ist denn für dich die pflanzenbetonte Ernährung?
Also für mich ist pflanzenbetonte Ernährung tatsächlich mal ganz profan gesagt, dass ich einfach einen Tick mehr Pflanze auf dem Teller habe als tierisches Lebensmittel. Das einfach mal als Grundlage. Also irgendwie eine größere Portion Gemüse oder mal eben ein bisschen mehr Brot oder ein bisschen mehr Hülsenfrüchte. Und das tatsächlich in einem, sagen wir mal, größeren Anteil. In der Regel wird dann gleich gedacht, na ja, gut, dann nimmt man weniger Fleisch. Das stimmt, weniger Wurst. Als Diätassistentin habe ich das auch im Blick, dass das natürlich auch gesundheitlich gut empfohlen wird, das dann auch weniger zu nehmen. Aber Tierische Lebensmittel wie Milch, Milchprodukte, Eier und auch Fisch sollten deswegen nicht komplett gestrichen werden, nur weil ich jetzt an Pflanze denke, weil, und das hat mir mal auch ein Patient erzählt, dass er das Gefühl hat, dass jetzt diese pflanzenbetonte Sache und die Diskussion über diese Ernährung ihn dann immer an Blumen erinnert. Und eigentlich hat er überhaupt keine Lust, Tulpen zu essen. Und dann fiel mir so auf, dass das natürlich auch so assoziiert werden kann, dass das nicht immer nur das, was wir da als Fachkräfte hören, im Blick ist, sondern dass sie pflanzenbetont dann denken, oi, also das ist halt irgendwie also sehr blumig oder sehr baumig oder so. Und deswegen, also für mich ist es erstmal nur mehr Gemüse, mehr Getreide auf dem Teller als jetzt von den tierischen Lebensmitteln. Ich glaube gar nicht, dass das alle Menschen und vor gar nicht alle Fachkräfte so sehen. Ich erlebe auch, dass bei Pflanzen betont schon gleich vegan gedacht wird. Das, was du auch gerade sagtest, ne? Dass also viele Veganer dann eben sagen, gar nichts Tierisches. Und Pflanzen betont dann manchmal schon gleich assoziiert, es ist nur Pflanze. Ne? Also das betont wird gar nicht so gehört. Oder viele denken auch gleich an Nachhaltigkeit, also ökologische Gesichtspunkte, Wirtschaftlichkeit, Gesundheitsförderlichkeit, Vollwertigkeit und gar nicht dann die Lebensmittelauswahl selber. Das finde ich schade.
Siehst du bei den Ernährungsfachkräften da große Unterschiede in der Definition? Vielleicht auch, ich formuliere es mal vorsichtig, generationsabweichend?
Ja, tatsächlich. Also ich sage jetzt mal, Generation, die schon 10, 15, 20 Jahre diese Ernährungsthemen bekleidet, die ist natürlich mit sehr gemischter Kost ausgebildet worden und in die Vollwertrichtung, Vollwerternährungsrichtung gebracht worden, wo ja alle Lebensmittel wertgeschätzt werden, je nach Ausmalungsgrad, Verarbeitungsgrad, Herstellungsgrad. Die moderne ja, sagen wir mal, Trends, die jetzt auch in die vegetarische und vegane Richtung gehen, sind tatsächlich großes Thema auf den Plattformen für die jüngere Generation. Da finden sich viel mehr Rezepte, die dann auch wirklich mehr als pflanzenbetont sind, sogar hin zu vegan. Dass also da auch Fachkräfte, ich erlebe Ernährungswissenschaftler, die Diätassistenten, Ökotrophologen, die dann schon auch viel mehr gerade in der jüngeren Generation, da ein Thema draus machen und auch viel offener sind. Ich mag es mal ehrlich so sagen, ich kenne leider auch Kollegen, nicht die Jüngsten, auch nicht die Ältesten, die aber tatsächlich sowas wie Veganismus ablehnen. Und das ist in der jüngeren Generation nicht der Fall, sondern die sagen, hey, Pflanze ist cool, da gibt es schöne Möglichkeiten. Also tatsächlich ist das etwas, was ich beobachte, ja.
Ich kann es ja nochmal so ein bisschen aus Sicht auch von Alpro formulieren, denn auch da wird es natürlich nicht als reine vegane Ernährung gesehen, sondern wirklich dieses, die pflanzlichen Produkte in den Mittelpunkt rücken. Und im Prinzip kann dann jede Ernährungsform pflanzenbetont sein. Also es kann ein Veganer pflanzenbetont, der so oder so, ein Vegetarier oder auch ein Flexitarier kann sich pflanzenbetont ernähren. Und auch wie du schon sagst, dann ist es nicht nur die Pflanze, sondern also auch Nüsse und Samen und vielleicht auch pflanzliche Alternativen sollen dann praktisch einen größeren Anteil annehmen. Und das muss man vielleicht dann besser vermitteln, dass die Pflanze nicht eine Blume ist oder nur das, was man sich dann vorstellt als grün mag ich nicht. Da muss man die Vielfalt vielleicht viel, viel besser hervorheben noch.
Und absolut, das kann ich unterschreiben, das finde ich ganz klasse. Und dann mag ich noch dazu sagen, dass also das Ende dieser Diskussion gar nicht sein muss, dass dann eben halt kein Fleisch mehr gegessen oder weniger Fleisch wird, sondern wenn das gesundheitlich orientiert ist, wenn das lecker orientiert ist, dann muss man auch sagen, dann muss auch Zucker nicht in großen Mengen gegessen werden, was ja ein pflanzliches Lebensmittel ist. Nicht? Zuckerrübe ist ja nun tatsächlich auch eine Pflanze.
Richtig.
Oder zu viele Fette in der falschen, sagen wir mal, Fettqualität. Also auch das sind pflanzliche Lebensmittel, die jetzt auch nicht überbetont werden müssen. Also ich glaube, eine differenzierte Diskussion eben über diese Pflanzenbetonung ist auf jeden Fall super.
Du hattest es ja schon angesprochen, dass oft beim Thema pflanzenbetonte Ernährung gleichzeitig das Thema Nachhaltigkeit so mitschwingt. Aber welche Aspekte sind denn noch wichtig, die wir betrachten müssen, wenn wir über das Thema und gerade die Vorteile einer pflanzenbetonten Ernährung sprechen?
Außer der Nachhaltigkeit, meinst
Außer
du
der
das jetzt?
Nachhaltigkeit, ja.
Ganz ehrlich, bei mir ist da an allererster Stelle erstmal lecker. Also Genuss. Ich finde es so schade, wenn das Thema pflanzenbetonte Ernährung nicht auch in Genuss endet oder auch nicht in diesem Bereich diskutiert wird, weil unser tägliches Essen und auch das, was wir empfinden, auch unsere Sinne sind darauf ausgerichtet, dass wir das tatsächlich entsprechend lecker und schön finden. Und wenn Pflanzenbeton nur dann in den Kopf geht, weil das vermeintlich gut und schön ist, aber nicht lecker gedacht wird oder nicht lecker diskutiert wird, dann finde ich es einfach total schade. Also da finde ich, darf noch ein bisschen mehr Diskussion sein. Das finde ich ganz wichtig. Und dann vielleicht im Ranking danach, das mit der gesundheitlichen Orientierung, das hat schon mega Vorteile, das muss man schon sagen. Und auch dann die Nachhaltigkeit. Also neben der Nachhaltigkeit ist mir eben also Genuss und Lecker extrem wichtig und dann natürlich auch der Aspekt, dass es für uns mega Vorteile hat für den Körper.
Kannst du die nochmal so ein bisschen, also ich denke, vielleicht ist es schon allen klar, was es für Vorteile gesundheitlich und nachhaltig für eine pflanzenbetonte Ernährung gibt, aber vielleicht kannst du die nochmal so ein bisschen auflisten oder mal erklären, was genau die Vorteile sind.
Also insgesamt mag ich mal voranstellen, dass wir durch pflanzenbetonte Ernährung, also wenn wir jetzt einfach Gemüse und Obst und auch Getreideprodukte in den Vordergrund oder in den Mittelpunkt stellen, dann haben wir insgesamt einfach eine geringere Energiedichte, das muss man so sagen, weil durch Nüsse zwar schon auch Kalorien geliefert werden, aber so viel Nüsse und so viel Hülsenfrüchte schafft dann irgendwann doch kein Mensch, als dass er da in eine Energiedichte kommt, die jetzt mit Fleisch oder Eiern oder solchen Sachen vergleichbar wäre. Wir haben durch die Pflanzen einen Ballaststoffanteil, den wir durch keine andere Lebensmittelgruppe einfach liefern können. Nicht? Das ist nur die Pflanzenwelt, die das liefert, und durch die Diskussion der Darmgesundheit, Mikrobiota etc., die ich mega spannend finde und wichtig auch finde, liefern wir da quasi Futter. Und das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, da bleiben wir dran auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Häufig ist in der Pflanzennahrung schon dann auch eine Fettdiskussion interessant. Und da gibt es ganz, ganz optimale Fette, die da genutzt werden können. Das zeigen uns so Ernährungsformen wie die mediterrane Ernährung oder die Nordic Diet, die also entsprechende Pflanzen nutzen, um dann tatsächlich eine entsprechend hohe Struktur an ungesättigten Fettsäuren einfach zu liefern. Und das zeigt auch deren Lebensstruktur und Lebenserwartung. Also da müssen wir einfach hin. Die Eiweiße sind ganz spannend, weil eigentlich in den Gemüsen und Getreiden und den Hülsenfrüchten und Nüssen schon auch Eiweißanteile sind, aber sie sind tatsächlich viel geringer enthalten als jetzt in den tierischen Lebensmitteln. Und eigentlich die tierischen schon auch für den Körper ganz optimal auszunutzen sind. Aber die pflanzlichen Eiweiße nicht die einzigen sind, wenn wir dann eben solche Lebensmittel essen, die dann was Positives liefern, sondern gleich noch zwei, drei andere positive Nahrungsmittelinhaltsstoffe mit. Und deswegen sind das schon auch sozusagen wertvolle Eiweiße, finde ich. Nicht unter biologischen Aspekten alleine, sondern unter nährstoffliefernden Aspekten. Und alles, was natürlich da irgendwie so in die moderne Forschung mit hineingeht, finde ich mit den sekundären Pflanzenstoffen ein Thema. Das ist ja ein Fass ohne Boden. Da wissen wir ja noch nicht wirklich viel, aber es wird denen schon zugeschrieben, dass die ganz bestimmte Dinge machen. Ich finde es so cool zu erklären, dass es Wirkungen im Körper gibt in einem tierischen Organismus. Wenn ich mir überlege, ich bin ja ein tierischer Organismus, also kann mein Körper eine Pflanzennahrung nutzen, das finde ich alleine schon cool. Und dann kann er aber diese Pflanzennahrung so nutzen, dass er meine Gesundheit damit stärkt. Und das durch solche Pflanzenstoffe wie Farbstoffe oder Geruchsstoffe oder sowas ähnliches. Da kommt kein Fleisch mit, obwohl ich Fleisch auch in Ordnung finde. Aber wenn man das also mit solchen Pflanzenstoffen diskutiert, ist das nochmal, finde ich, ganz spannend.
Und kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu dem Thema Nachhaltigkeit, auch wenn viel schon drüber gesprochen wird. Oft schwingt ja in dieser Diskussion Nachhaltigkeit, gerade wenn es dann um so Superfoods und sowas geht, schwingt dann ja oft mit, ja, Pflanze ist nicht immer unbedingt nachhaltiger, wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Avocado immer einfliegen lasse. Wie siehst du das? Ist pflanzenbetonte Ernährung wirklich nachhaltiger?
Ich glaube schon. Also die Zahlen zeigen das schon auch. Und es ist ja gerade an dem Beispiel Avocado, finde ich, ein bisschen schwierig zu diskutieren, weil das nicht unbedingt ein Lebensmittel ist, das so groß und breit auch als Grundnahrungsmittel dient. Da würde ich jetzt tatsächlich eher so ins Getreide mal hineingehen, was ja dann auch einen ganz anderen Sättigungswert hat. Und die Getreideproduktion ist heutzutage tatsächlich etwas, was gar nicht für den Menschen vorrangig vorgesehen ist, sondern für ganz andere Themen genommen wird, für die, ich sage jetzt mal, Autoindustrie, für die Heizwerke und für die Tierernährung. Und wenn wir jetzt hier viel mehr menschliche Lebensmittel daraus generieren, hat das einen nachhaltigen Effekt für die Umwelt. Absolut schon, weil wir da auch ein ganz anderes Sättigungsgefühl damit erreichen können. Es ist damit, und so wird das auch beschrieben, und da gehe ich mit, schon auch ressourcenschonender. Das muss man schon sagen. Und das ist bei Avocado natürlich jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel. Aber wenn ich jetzt Gemüse hernehme, wenn ich Obst hernehme, wenn ich Getreide hernehme, dann habe ich da einfach tatsächlich einen ressourcenschonenden Umgang mit den Treibhausgasen, Land, also wie heißt das, wie nennt man das Wort mit der Land, mit dem Landraub, ne, zum Beispiel.
Genau, Landnutzung, solche Geschichten gehören halt mit rein. Genau, ja. Ich finde, das ist ein Thema, das immer gerne vergessen wird, und es geht halt nicht nur darum, wo kommen die Lebensmittel her, sondern wo werden sie angebaut und wo werden sie auch für genutzt, wie du gerade schon gesagt hast. Oft wird halt Soja dann gar nicht für den Veganer hergestellt, sondern für Tierfutter und nimmt halt einen größeren Raum ein.
Absolut. Und dann haben wir natürlich auch noch die Süßwasserqualität und die Wasserknappheit in diesem Zusammenhang. Mhm. Ne? Also bei aller Liebe, aber Pflanzen brauchen für Wachstum natürlich auch viel Wasser, aber nicht mindestens so viel wie für Produktion und entsprechende Verwendung der tierischen Lebensmittel. Also würde ich schon denken, kann man mit gutem Gewissen sagen, dass eine Nachhaltigkeit an der Stelle da ist. Mhm. Mit pflanzenbetonten Sachen.
Also wir sind uns ja einig, dass pflanzenbetonte Ernährung erstrebenswert ist und am besten Fall dann auch den Klienten, die bei einem in der Ernährungsberatung sitzen, vermittelt wird. Denn es hilft ja nichts, wenn nur wir wissen, wie toll pflanzenbetonte Ernährung ist, wenn wir das nicht vermitteln können. Und ganz oft, so stelle ich mir es zumindest vor, ist es schwierig, Ernährungsmuster da zu durchbrechen, weil die oft ja auch sehr eingefahren sind und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, er lässt nicht gerne Veränderungen zu. Und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen drüber sprechen, mit welchen Schritten man dann so ein bisschen an die Umsetzung gehen kann dann auch. Und an die Wissensvermittlung vielleicht auch.
Absolut. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das mit Vorsicht anzugehen. Also wir haben häufig die Situation, dass Menschen Angst vor Verzicht haben oder auch vor Bevormundung, wenn man denen dann sagt, Mensch, du darfst also nur zweimal die Woche Fleisch essen, nicht? Das gibt es ja, solche Bestrebungen mit verschiedenen, auch politischen Überlegungen. Und das ist natürlich manchmal auch unsensibel. Deswegen wäre eben die Sensibilisierung etwas, das ich voranstellen würde, zu sagen, ich informiere die Menschen. Das ist auch in den Kommissionen, auch der europäischen Gesellschaften tatsächlich ein Thema, haben die auch entsprechende Projekte gestartet mit der, sagen wir mal, globalen Ernährungsstrategie, weil auch nur so, glaube ich, dem Ganzen auch gut begegnet werden kann und die Menschen sich vielleicht dann auch das praktische Umsetzen auch besser vorstellen können, wenn die Rahmenbedingungen, die Verfügbarkeit, die Wirtschaftlichkeit tatsächlich ein Thema sind. Wenn die Leute sensibel dafür sind, dass sie sagen, da habe ich was von. Ich kann das einsetzen, ich kann es umsetzen, ich kann es bezahlen. Ich glaube, dann sind sie eher geneigt, das tatsächlich zu nutzen und haben nicht Sorgen oder Hemmnisse, die ich oft erlebe. Und deswegen wird es an uns sein auch, diese Sorgen zu nehmen, die ernst zu nehmen natürlich. Ne? Also wenn jemand sagt, ich habe damit auch einen Status, wenn ich Fleisch esse, und auch ein Veganer dann sagt, auch ich habe einen Status, dann ist das beides richtig. Aber was ist das, was tatsächlich jetzt für den Menschen ganz gut ist, in dem Gesamtkontext zu sehen? Und dann eben auch den Fokus auf lecker. Ich bin halt einfach eine, die dann sagt, wenn jetzt dann irgendwie was nicht so lecker schmeckt, dann ist es eigentlich egal, ob es Gemüse oder Fleisch war. Wenn es nicht lecker ist, dann mache ich es nicht öfter. So. Also unterm Strich, glaube ich, müssen wir anfangen, den Teller neu zu konzipieren. Ich erlebe in meinen Ernährungsberatungen, dass wir wirklich konkret praktisch an ein Mittagessen oder ein Abendessen gehen können oder auch manchmal an ein Frühstück, zu sagen, okay, wo wäre denn hier jetzt ein Mehr an Pflanze tatsächlich praktisch dran? Also beim Frühstück würde ich sagen, sind das zum Beispiel Brot- und Müsli-Komponenten. Also sagt, okay, also davon natürlich dann etwas und davon gibt es verschiedenartige Sachen. Jetzt nehme ich mal so ein Müsli, hat ja extrem viele, ich sage jetzt mal, 2/3 pflanzliche Anteile eigentlich. Ne? Wir haben das Getreide, wir haben Samen, Nüsse, wenn es gut läuft, dann haben wir vielleicht noch ein Obst dabei. Das sind schon mal 4 aufgezählte pflanzliche Lebensmittel und dann habe ich vielleicht noch einen Joghurt, den ich dann entweder in tierisch oder in pflanzlich nutzen kann. Aber auf jeden Fall wäre das schon alleine pflanzenbetonter. Und das kann schon mal sein. Beim Mittagessen gehen wir einfach an diese Menge, die ich vorher schon überlegt habe, einfach mehr Gemüse als vielleicht jetzt ein anderer Bestandteil auf dem Teller, dann wäre das schon eine, mehr als vorher, sagen wir mal. Ne? Viele Menschen sagen, naja, er ist schon Salat, aber es kann dann vielleicht trotzdem noch mal etwas mehr an Gemüse oder an Rohkost oder sowas ähnliches sein. Und beim Abendessen wäre es das Gleiche. Ne? Zu sagen, ich bin zum Beispiel auch so aufgewachsen, dass wir Butterbrot und Käse drauf oder ein bisschen Wurst drauf und gut war, das könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ich brauche irgendwie Gurke, Tomate, Paprika oder sowas dazu, sonst finde ich es gar nicht saftig. Und das wäre quasi ein erster, glaube ich, erster wichtiger Schritt, so ein bisschen in die Normalität hineinzugreifen.
Für viele ist es ja, ich muss mich pflanzenbetonter ernähren, dann lasse ich einfach die Fleischkomponente weg.
Und nee.
Und das ist ja im Prinzip ein Problem, eine Hürde vielleicht auch, wie man jetzt vermitteln kann, dass das nicht so ist, sondern dass man was anders macht.
Richtig. Ja, es verschieben sich einfach Portionen auf dem Teller. Das sage ich oft in der Ernährungsberatung. Nein, wir brauchen alle Komponenten von vorher auch. Also vielleicht dann doch die Gemüse neu. Aber wir verschieben einfach die Portionen dieser verschiedenen Komponenten hinzu. Das ist mehr Bolognese-Soße, also mehr, sagen wir mal, auch Tomaten und Zucchini-Stückchen in der Bolognese-Soße drin sind. Das ist doch auch schon mal ein Mehr an Gemüse und nicht ein Mehr an Nudeln oder ein Mehr an Fleisch, ne, in dem Fall. Das sind so Ideen, die wir so ganz praktisch angehen. Ich finde das auch ganz wichtig, mich ärgern manchmal offen gestanden dann so schöne Rezepte, die wirklich schön sind, aber wenn die dann mit Lebensmitteln gemacht sind, also die nicht jetzt jeden Tag üblich wären. Also ich bin so eine praktische, die sagt Müsli, das, die meisten Leute kennen das aus Haferflocken. Das ist doch schon eine geniale Pflanze. Das Müsli jetzt aber alternativ aus Hirseflocken machen zu müssen, ist auch pflanzlich, aber da habe ich jetzt noch nicht den Vorteil erkannt. Also gehe ich in der Beratung her und sage, nutzen Sie das, was Sie kennen und machen daraus einfach diese Portionsverschiebung. Wenn das natürlich nicht immer geht, ist natürlich dann auch eine Idee zu sagen, ich tausche mal das ein oder andere tierische Lebensmittel weg und nutze dafür eine pflanzliche Alternative. Und das gibt es ja. Jetzt gehen wir wieder ans Müsli, hatte ich vorher schon so ein bisschen angedeutet. Ich könnte theoretisch ja auch einen pflanzlichen Joghurt nutzen oder einen Pflanzendrink und eben nicht die Milch. Dann kann ich mir vielleicht zum Mittagessen oder zum Abendessen ein Stück Fisch, ein Ei oder ein Fleisch gönnen, aber dann habe ich beim Frühstück einfach den Gemüse oder den Pflanzenanteil in dem Falle erhöht. Und dafür gibt es ja geniale Möglichkeiten. Also ich sage jetzt mal Milch als solche auszutauschen und das hat fast die gleiche Kocheigenschaft oder Backeigenschaft in den meisten Fällen, kann man die Pflanzendrinks einfach hernehmen. Ich habe schon festgestellt, wenn ich mir den Kaffee aufschäume, also die Milch aufschäume für einen Kaffee, Reisdrink schäumt jetzt nicht so doll. Aber trotzdem, da gibt es so genügend andere von diesen Drinks. Bei den Joghurts gibt es mittlerweile ganz schöne Alternativen, die auch eben aus der Soja- oder aus der, sagen wir mal, Getreiderichtung kommen. Lupine oder auch Hafer habe ich jetzt mittlerweile auch schon als auch sogar probiotische Joghurts entdeckt, ne? Also wo dann auch solche Milchsäurebakterien entsprechend organisiert werden. Wenn wir Fleischgerichte angehen, dann wird es natürlich ein bisschen haarig, weil da wollen die Menschen, dass es so trotzdem so schmeckt und so bleibt. Und das hat ja irgendwie auch so eine Komponente mit, ich kenne das und ich mag das auch vom Geschmack her, da ist es schwierig. Allerdings gibt es da mittlerweile, finde ich, auch sehr schöne Produkte aus der Industrie, aus Hülsenfrüchten zum Beispiel hergestellt. Es gibt Getreidealternativen, man muss auch gar nicht immer Soja nehmen, Tofu natürlich bekannt, aber da gibt es schon schöne, finde ich, Gemüse-Hülsenfrüchtalternativen. Was viele seltener tatsächlich testen, was ich sehr schade finde, sind so Aufstriche. Also es gibt sehr viele pflanzliche Aufstriche, die ich mir sehr gut auch unter zum Beispiel Käse packen kann, wenn ich also so Tomatenaufstriche oder Champignonaufstriche oder sowas ähnliches. Das ist doch auch schon mal eine Erhöhung des Pflanzenanteils. Das sind dann so Ideen, um einfach vielleicht tierischen, also Stoff, Käse oder Wurst so ein bisschen zu minimieren, das eben vielleicht auch ausschließlich mit schönem Gemüse oder Frühlingszwiebeln im Moment, jetzt haben wir die Saison, auch zu nutzen. Was ich ganz, ganz vielen Leuten in meiner Ernährungsberatung empfehle, aber das hat tatsächlich sogar schon gesundheitliche Gründe, nicht nur lecker, ist diese Pflanzencremes, die ich zum Kochen auch nutzen kann. Mhm. Sahne finde ich immer noch tatsächlich gut und lecker, klar, aber ich finde die pflanzlichen Alternativen mittlerweile echt absolut in der gleichen Liga. Und das kann, da kann ich jede Soße, jede Suppe damit abrunden. Da muss man überhaupt irgendwie gar nicht mehr sich sorgen davor. Und dann mache ich jetzt, habe ich neuerdings auch schon gemacht, also so es gibt so Käsekuchen, die man mit Quark und sowas gemacht hat. Das kann man auch mit pflanzlichen Alternativen mittlerweile machen. Das heißt also Pudding. Also das gibt so viele schöne Möglichkeiten, eben da mal was Tierisches wegzutauschen und was Pflanzliches mit reinzutauschen. Nicht ausschließlich, sondern einfach mit reinzutauschen und das damit abzuwechseln. Dass ich denke, da finden sich Lösungen.
Fehlt den Menschen manchmal die Kreativität und vielleicht auch der Mut, das auszuprobieren?
Also die Kreativität, ja, wobei auf der anderen Seite gibt es ja dann eben viele Blogs und Feeds in diesen verschiedenen Netzwerken, wo man sich diese Ideen herholen kann, auch im Internet. Auch die Küchenmaschinen haben ja mittlerweile über WLAN, ne, alles, was man da herzaubern kann. Also die Kreativität, ich glaube, manchmal ist es eher die Sorge, ob es die gleiche Koch- oder Backeigenschaft hat oder ob ich vielleicht auch im gleichen Geschmacksempfinden dann so wiederfinde, mein Essen, wie ich das mit, mal sagen wir mal, mit einer Fleisch- oder mit einer Sahnekomponente aus der tierischen Richtung kenne. Ich glaube, auch hier ist es ein bisschen die Generation, die jetzt heranwächst, dass die ein bisschen mutiger ist, das dann auch auszuprobieren. Ne? Zu sagen, ich glaube, das könnte auch was werden und ich bin vielleicht noch nicht so eingefahren in meinen Geschmacksknospen, dass ich das nicht auch irgendwie schön und lecker finde.
Wie würdest du jetzt bei in der Ernährungsberatung rangehen, wenn da wirklich jemand sitzt, der sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, ich will das auch eigentlich so gerne ausprobieren? Punkt.
Also ich fange ja dann sowas an mit Lasagne. Also ich gehe dann nicht in fremde Rezepte rein und sage, sie müssen hier einen teuren Kochbuch oder was auch immer, sondern ich gehe rein in die üblichen Rezepte. Was machen Sie denn bisher? Wo essen Sie denn bisher Ihre üblichen Lieblingsgerichte? Nicht wo am Tisch, sondern welche Lebensmittel sind das denn? Lasagne oder Pizza oder sowas? Und überlege, wo könnte das jetzt quasi aufgepeppt werden mit einer Pflanze. Also ich kann zum Beispiel eine Pizza nutzen und da kann ich meinetwegen auch Schinken drauf machen, aber nochmal eben ein bisschen Brokkoli und Rucola macht das Ganze vielleicht auch noch schöner und weiter und es ist trotzdem Pizza. Lasagne ist etwas, was viele Leute gerne mögen. Nudelgerichte, ja, da kann ich doch dann überlegen, vielleicht gibt es so Gemüsewürfel, die ich nutzen kann. Das muss ja auch nicht immer nur alles selber geschnitten sein. Da gibt es zum Beispiel Tiefkühlvarianten, die mal ganz schnell auch hergenommen werden. Also ich mag mich immer gerne an den Lebensmitteln und an den Speisen der Menschen orientieren und sagen, wo ist hier die Möglichkeit, tatsächlich die Pflanzenbetonung hinzukriegen, bevor wir auf anderen Feldern wildern, weil ich glaube, das ist ein großer Hemmschuh.
So ein bisschen als roter Faden zieht sich jetzt auch bei deinen Tipps und Tricks durch, dass man das Ganze so ein bisschen schrittweise angehen muss und nicht so den Schalter komplett umlegt. Wäre das eine Empfehlung, die du auch an deine Kolleginnen aussprichst?
Absolut. Also ja, das ein oder andere Essen einfach mal auf diese neue Art erweitern oder austauschen und mal sehen, wie das schmeckt. Viele erzählen mir ja auch, dass sie das in der Familie dann tatsächlich auch unterbringen müssen, also wenn es selbst für sie selbst okay ist, aber dann vielleicht für die anderen nicht, dass sie das dann eben mal ausprobieren können und sollen. Und da finde ich eben diese pflanzenbetonte Ernährung so variationsreicher. Das heißt, ich habe bisher noch nie erlebt, dass die Leute nicht doch irgendein Rezept gefunden haben oder irgendeine Speise, wo sie sagen, yo, das hat total funktioniert. Und ich sage jetzt mal Pfannkuchen. Wer mag keine Pfannkuchen? Also das sind ganz wenige, die sagen, oh, brauche ich nicht. Und die kann ich dann natürlich genauso machen mit einer, ich sage jetzt mal Pflanzen, mit einem Pflanzendrink und dann vielleicht auch mit einem pflanzlichen Quark dazu als eingewickelt in den Pfannkuchen mit den Äpfeln zusammen. Also da gibt es viel aus der üblichen Küche, was man da erstmal herannehmen kann. Ich glaube allerdings trotzdem, dass die Trends uns da helfen. Also die Gemüsekisten zum Beispiel, es ist ja etwas, wo man dann sagt, man muss sich ja vielleicht nicht alles selber organisieren oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich das, was ich da jetzt dafür kaufen muss, dann finde ich genial mittlerweile diese Gemüsekisten-Lieferdienste, die einem ja auch nicht jede Woche die 15 gleichen Gemüse dann auch liefern, sondern da tatsächlich, und genial noch, wenn dann so kleine Rezepte auch schon mit dabei sind. Wir haben auch schon überlegt, ob wir das auch diätetisch ausweiten können, dass wir das für Krankheitsbilder sogar dann schon vorportionieren und dann auch für Unverträglichkeiten oder irgendwelche Menschen mit Tumorerkrankungen so ausweiten, dass hier der Mensch an die Hand genommen wird, das für sich auch lecker zu entdecken.
Wir haben jetzt ja gerade schon über Trends gesprochen. Wie sieht denn für dich so die Ernährung der Zukunft aus und spielt die pflanzenbetonte Ernährung dabei eine Rolle?
Ja, also die Zukunft sieht, finde ich, gut und pflanzenbetont aus. Um das Wort jetzt einfach nicht überzustrapazieren, aber tatsächlich ist es so, also das Wort Snackification geht ja irgendwie quasi mittlerweile nicht mehr ohne. Und da erlebe ich die Wraps zum Beispiel. Und da gibt es eben auch dann die Wrap-Grundlage aus Hülsenfrüchten, Falafeln, die super gefüllt werden mit mega leckeren Salatcremes und Gemüse. Und das zum Takeaway-Food sogar. Also dass das sogar eben für diese Snack-Situationen etwas ist, was man gar nicht immer zu Hause groß machen muss. Ich finde, das ist ein großer Zukunftstrend und der kann absolut mit viel mehr Gemüse und Getreide und Obst stattfinden und das ist die richtige Richtung. Ich glaube nicht, dass die Leute da immer mega Fleischanteile oder Eieranteile vermissen müssen. Dann haben wir jetzt natürlich durch Corona ein bisschen auch die Entdeckung gemacht, dass es mit selber machen vielleicht auch wieder ein Revival erfährt. DIY, die offizielle Abkürzung Do It Yourself. Und auch dafür gibt es Hilfestellungen und Rezepte, die eben tatsächlich mit Kräutern zu Hause auf dem Fensterbrett züchten und Tomaten auch irgendwie in der Küche am Eck selber machen, auch wieder in Mode kommt. Und das ist ja auch schon etwas, was wir eigentlich dann in diese Richtung unterstützen können. Habe ich neulich gelesen, neuer Name, Gourmet Gardening. Also meinen eigenen kleinen Garten in meinem Küchelein und das dann irgendwie in Salat oder in irgendeine Soße reinschubsen oder einfach so essen, macht Laune.
Ein tolles Schlusswort, wie ich finde. Und mit diesem Ausblick in die Ernährungstrends möchte ich diese Folge des Podcasts von Alpro für Fachkräfte auch schließen. Liebe Birgit, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die wirklich spannenden Einblicke in die Ernährungsberatung und die Rolle der pflanzenbetonten Ernährung dabei.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich das mitmachen konnte.
Genau, und dann bedanke ich mich natürlich auch bei allen unseren Zuhörern. Eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.